Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Wer will das nicht? Schlank sein, wohlgeformt, muskulös, makellos, jeder Blick in den Spiegel ein kleiner Genuss. Zwar hat ihn kaum jemand, aber der Hard Body, der feste Körper, ist in unserer Gesellschaft die absolute Körpernorm. Sich seiner Regentschaft zu entziehen, ist wahnsinnig schwierig. Und er ist eben nicht nur Körper, der Hard Body. Wofür er steht, woher er kommt, was an ihm problematisch sein könnte, das wollen wir in dieser Stunde Philosophie rausfinden und natürlich auch, wie eine Gesellschaft aussähe, die diesen Idealkörper entthront hätte. Und herzlich begrüßen dazu darf ich jetzt den Philosophen und Autoren Björn Fedder. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Fedder, Sie haben einen philosophischen Essay über den Hard Body geschrieben, ein Buch, das mit der Suche nach Möglichkeiten seiner Überschreitung endet. Und trotzdem verraten Sie im Vorwort, dass Sie selbst, wie Millionen von anderen Deutschen auch, einem harten Trainingsprogramm folgen, um Ihren Körper in Form zu halten. Und das vielleicht nicht ganz erreichte, aber doch ausgegebene, angestrebte Trainingsziel ist dabei natürlich der Hard Body, der feste Körper. Sie sind also ein Mensch, der einen Hard Body anstrebt und ihn gleichzeitig überwinden will. Das passt nicht ganz zusammen. Ist diese Paradoxie bezeichnend fürs Thema?
Ich glaube schon. Ich bin überhaupt erst auf das Thema gekommen, dass ich eben wie viele andere auch mit dem Beginn des ersten Lockdowns mein Sportprogramm intensiviert habe. Und ich habe mir dann zu Hause so ein Homegym eingerichtet und mir über eine App, die mir auf Instagram oder so eingespielt worden ist, die runtergeladen. Da kann man mit Mormonen in Salt Lake City so ein Trainingsprogramm machen, das eigentlich ausgedacht ist für Schauspieler, die ganz schnell fit werden müssen, um den neuen Superman zu spielen oder so weiter. Und habe dann wirklich angefangen, 6, 7 Tage die Woche, 2 Stunden am Tag Kraftausdauersport zu machen. Und es hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mich aber auch gefragt, ja, was machst du da eigentlich? Bist du verrückt? Meine Frau hat mich gefragt, Mensch, hast du nichts anderes zu tun in deiner Freizeit, außer Sport zu machen? Und ich habe mich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und bin so auf das Thema gekommen, mir also anzuschauen, woher sozusagen diese Kultur des Hardbodies kommt, was darunter liegt. Und ich glaube, dass dieser Widerspruch daran vielleicht auch insofern bezeichnend ist, als wir mit unserer Sehnsucht nach dem Hardbody eben auch einer Form der Selbstoptimierung folgen, die uns einerseits ermöglicht, frei zu sein, denn wenn wir nicht frei wären, könnten wir uns gar nicht selbst optimieren, die aber andererseits eben auch zeigt, welcher Druck und welche Belastungen an dieses Selbstregime der Freiheit geknüpft sind.
Ja, lassen Sie uns doch mal umkreisen, was der Hardbody also alles ist, neben der Tatsache, dass er irgendwie mit Freiheit und Unfreiheit verbunden ist. Und es geht vielleicht am besten, indem wir ihn abgrenzen von dem, was er alles nicht ist. Und ganz offensichtlich ist der Hardbody erstmal kein Softbody. Und der Softbody wiederum ist traditionellerweise konzipiert als der weibliche Körper, also der runde, der weiche, der passive Körper. Aber auch der alte Körper, also der wabbelige, runzlige, schwache Körper. Das alles ist der Hardbody also schon mal nicht.
Nee, sondern der Hardbody ist der durch Kraft- und Ausdauersport und vor allen Dingen auch Diät, Disziplin und Anstrengung trainierte und geformte Idealkörper. Er hat eine gewisse Kondition des Männlichen, dürft aber nicht vergessen, dass die Hardbody-Kultur angefangen hat mit Jane Fondas Home-Video-Workout, also Home-Workout with Jane Fonda, das damals auf VHS-Kassetten eingespielt worden ist und eben die neue Technik auch perfekt nutzen konnte, um dieses Selbstoptimierungsprogramm in die deutschen, in amerikanischen, die weltweiten Wohnzimmer zu bringen. Der Hardbody ist also, er ist mager, er ist hart, er ist trainiert, er ist diszipliniert und vor allen Dingen ist er abgeschlossen. Also er ist sozusagen wie so eine Kugel, eine harte, in sich geschlossene Kugel, die aus eigenem Antrieb, aus eigener Disziplin und Kraft heraus ihre Bahnen durch die Welt zieht und die Interaktion mit anderen auch als Wettbewerb, als Auseinandersetzung und als Konflikt sieht und sich vielleicht auch Zusammenspiel und Harmonie bestenfalls so vorstellen kann, als würde wie bei den Planeten am Himmel eine unsichtbare Hand eine Art von Gleichgewicht der Kräfte herstellen.
Es gibt noch eine andere wichtige Facette, in der sich der Hardbody vom Softbody unterscheidet. Und zwar ist der weibliche Softbody ja die längste Zeit als einer verstanden worden, der eben nichts anderes ist als Körper. Also ein Körper, der auf Repräsentation aus ist, auf Schönheit, auf Sexiness oder andersrum auf nichts anderes ausgelegt ist als aufs Kinderkriegen. Das heißt, dieser Körper ist eben gerade nicht Geist. Er ist sozusagen der Antigeist. Und ganz anders ist dabei der Hardbody. Der ist durchaus auch verkörperter Geist. In welchem Sinne aber?
Im Hardbody drücken sich sozusagen verschiedene Formen von Geist und Ideos erst zum einen, und da kommt es ganz auf die Muskeln stärker darauf, dass er eben geschlossen ist, von anderen Körper getrennt, auch trockengelegt ist. Er ist ein Körper, der sehr stark diszipliniert ist. Das fängt also an, etwa in der Renaissance, wo Menschen anfangen, stärker in größeren Verbindungen zusammenzuleben, sich stärker mit anderen Menschen absprechen zu müssen, und man denen sozusagen ihre Leidenschaften und Affekte abtrainieren muss. Und Autoren wie Erasmus zum Beispiel dann Benimmbücher schreiben, in denen so Ratschläge stehen wie: Bitte zeigt eure Geschlechtsorgane nur, wenn es unbedingt notwendig ist. Also man kann sich heute fragen, wann ist das überhaupt notwendig? Aber man sieht also, wie sozusagen bestimmte Teile des Körpers tabuisiert werden, um damit bestimmte Affekte zu unterdrücken und den Menschen insgesamt zu disziplinieren und arbeitsfähig zu machen. Er setzt sich dann also fort über das, was etwa Sigmund Freud wunderbar beschrieben hat, also die Zurichtung des bürgerlichen Körpers in der bürgerlichen Gesellschaft als eine Art von stummer Kleiderpuppe. Und das steigert sich dann weiter in der Moderne zum Körper als Ausdruck des Wettbewerbs, der Durchsetzungsfähigkeit, der Stärke und des sich seinen eigenen Platz in der Welt erkämpfens und sich seinen Erfolg abringens. Ronald Reagan, der also sehr viel für das Popularisieren des Hardbodies getan hat und in ihm auch seine Art Galionsfigur seiner neoliberalen und neokonservativen Politik gesehen hat, hat den Hardbody mal verglichen mit einem Computerchip, ja, der damals ja neu war und wo er also bei einem Vortrag in Moskau gesagt hat: Leute, passt mal auf, der im Chip, ja, der ist vielleicht nur aus ein bisschen wertlosem Sand, aber das, was ihn so wertvoll macht, ist der Geist, der diesen Sand zu einem Chip geformt hat. Und so kann man auch sehen, dass der Hardbody seinen eigentlichen Wert sozusagen hat aus dem Geist oder aus Disziplin, die dahinter steckt. Und das sieht man sozusagen in dieser Vorgeschichte, die wie ein Eisberg unterhalb dieser muskulösen Spätausform des Hardbodies steht, aber auch eben in diesem muskulös mageren, sichtbaren Hardbody, den uns die Fitnessmagazine und die Werbe und die Filme heute zeigen. Denn da ist es ja, wenn Sie sich das anschauen, so mal Disziplin, starke Arbeit. Ja? Also dauernd heißt es etwa, es gibt zwei Arten von Schmerz. Es gibt den Schmerz der Disziplin und den Schmerz der Reue, Disziplin nicht aufgebracht zu haben. Und da kann man also ganz genau sehen, wie sich ein bestimmter Geist, aber eben nicht erst Skabilismus, sondern überhaupt eines langen Prozesses der Zivilisation innerhalb dieses Hardbodies geformt hat. Und deswegen ist es auch so schwierig, sich dem zu entziehen, weil es im Grunde heißt, sich dem Geist der modernen zivilen Gesellschaft zu entziehen.
Und das tut, und das sollten wir unbedingt auch noch ansprechen, ein bestimmter Körper, nämlich der groteske Körper, der entzieht sich sehr wohl sozusagen der Moral des Hardbodies. Beispielhaft für den ziehen Sie den Roman Gargantua und Pantagruel heran. Das ist der erste Band einer fünfteiligen Romanreihe von François Rabelais, geschrieben in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Und die Ausschnitte, die Sie da zitieren, die machen noch heute wahnsinnig viel Spaß zu lesen, darf ich verraten. Also ich musste wirklich laut lachen. Und was sind das also für Körper, die einem dabei Rabelais begegnen? Das sind riesige Körper, Körper, die fressen, die scheißen, die furzen und pissen, Körper, die ihre Eingeweide nach außen stülpen und wieder zurück, Körper, die andere Körper gebären, die Schleim absondern und Blut, Körper, die lüstern sind, übereinander herfallen und miteinander verschmelzen. Kurzum, der groteske Körper scheint einer zu sein, der die Schamlosigkeit zelebriert, fast als hätte er nur ein Ziel, nämlich die Kultur des Hardbodies zu verhöhen. Haben Sie das auch so gelesen?
Ich glaube ja, also man muss auch sehen, als das Buch erschien, es ist eben zu dem Zeitpunkt, als dieser Körperkult des Hardbodies, die Disziplin anfängt. Also Erasmus, den ich gerade zitiert habe, war auch ein ganz, ganz wichtiger Autor für Rabelais. Rabelais schickt ihm seinen Roman und sagt: Also Erasmus, Sie sind wie ein Vater oder wie eine säugende Mutter für mich. Also gegen dieses beginnende Körperregime der Disziplinierung erinnert Rabelais nochmal an den mittelalterlich grotesken, karnevalesken Körper, der vor allen Dingen, und das ist das Interessante für uns heutzutage, der also nach außen offen ist, der sich entgrenzt, der nicht abgeschlossen ist, der permanent aufnimmt und ausschaltet und damit auch eingebunden ist in den Kreislauf der Natur, des Lebens, des Werdens und Vergehens, der also auch zeugt, gebärt, verdaut und so weiter. Und damit einer ganz, ganz wichtigen Erkenntnis Rechnung trägt, die der Hardbody, würde ich sagen, bewusst verdrängt, nämlich, dass wir nicht wie Planeten sind, ja, die durch eigene Kraft angetrieben durch das Weltall reisen, sondern dass wir alle in ein Netz des Lebens eingebunden sind mit vielfältigen Abhängigkeiten und Beziehungen, mit vielfältigen Verbindungen, die im grotesken Körper sich eben grotesk körperlich äußern, weil die Körper kommunizieren mit anderen und nicht abgeschlossen sind von anderen. Dahinter verbirgt sich, würde ich sagen, nicht nur eine Verhöhnung der Moral, sondern eigentlich eine ganz andere Form von Moral. Denn dieses Ideal der Hardbody-Gesellschaft stammt aus Gesellschaftsentwürfen, die sich selber orientiert haben an der Himmelsmechanik von dem Newton. Ja, also Planeten kreisen und müssen irgendwie so gehalten werden, dass sie nicht kollidieren. Aber jeder zieht seine eigenen Bahnen einsam und für sich angetrieben von eigener Kraft oder Interesse, wie Hobbes sagen würde. Der im Softbody oder der groteske Körper ist aber ein Körper, der sagt, nein, wir alle sind miteinander verbunden. Das heißt, Freiheit geht auch nicht von mir aus. Was will ich und wie setze ich mein Interesse durch? Freiheit heißt erst einmal zu fragen, was will der andere, mit dem ich verbunden bin? Was will der von mir? Was bin ich ihm schuldig und was bin ich ihm nicht schuldig? Das heißt also, Freiheit des grotesken Körpers beginnt beim anderen und ist deswegen, wie ich sagen würde, eine viel sozialere Form von Freiheit als die Freiheit des Hardbodies. So ist also auch diese Schamlosigkeit im grotesken nach außen stülpen der Organe und der Körperflüssigkeiten einerseits witzig und karnevalesk, grotesk. Andererseits hat sie aber auch einen ganz, ganz ernsten und in der ist auch für uns heute einen interessanten moralischen Kern, nämlich der Verbundenheit und der gemeinsamen Abhängigkeit von uns allen mit anderen Menschen, anderen Lebewesen, mit der Natur, mit dem Kosmos.
Ja, und auf diese andere Vision, Utopie, die im grotesken Körper auch im Softbody drinsteckt, auf die sollten wir unbedingt später noch zu sprechen kommen. Sie haben jetzt aber selbst gerade schon ein wenig herausgestellt, wie der Hardbody eben sozial hergestellt wird. Und der Hardbody unserer Tage ist natürlich extrem gekennzeichnet, steht extrem unter dem Eindruck des fortgeschrittenen Kapitalismus seit der Moderne. Stellt sich also die etwas konkretere Frage, wie richtet eigentlich der Kapitalismus den Hardbody zu? Wie formt, wie diszipliniert er ihn?
Ich glaube, dass man sich das ganz gut anschauen kann mit dem Auftauchen des Hardbodies auf der populären Bühne, also etwa in den Filmen von Sylvester Stallone, der einer der Lieblingsschauspieler von Ronald Reagan war. Und wir sehen in der Politik im Hintergrund diese Wende zum Neoliberalismus und auch zum Neokonservativismus, die sich ja explizit wendet gegen die frühere Sozialpolitik und die also nochmal versucht, denken Sie etwa an einem Rocky I, den amerikanischen Traum zu verteidigen. Das, was man erreicht, erreicht man durch eigene Anstrengung. Diese eigene Anstrengung, mit der man den anderen und dem Markt abringt, was man für sich hat, rechtfertigt es auch, dass man das, was man hat, nicht teilen muss. Alle Umverteilungspläne, die es so vorher gab oder auch geben könnte, sind deswegen falsch, weil sie sozusagen die Leistung des Hardbodies ignorieren und überhaupt nicht anerkennen, dass wir Hardbodies sind oder anders gesagt. Wenn wir uns als Hardbodies sehen, sehen wir uns in einer Gesellschaft, die aus Wettbewerb und Widerstand besteht, eine Gesellschaft, in der jeder für sich selbst schauen muss, wo er bleibt, in der wir uns im Konkurrenzkampf gegeneinander durchsetzen und in der wir das, was wir erreichen, und das macht diesen Körper ja auch so attraktiv, als ein direktes Abbild unserer Leistung und unserer Anstrengung sehen. Ja, wir können uns ja, das ist ein großes Problem liberaler Gesellschaften, nicht genau erklären, wieso eigentlich Leistung und Verdienst zusammenhängen. Also auf dem Markt mit Geld ist das ganz schwierig. Ja. Also wieso leistet ein Banker mehr als eine Krankenschwester? Aber die Idee der Körperformung überträgt das ganz direkt. Es gibt eben Menschen, die trainieren zweimal die Woche und gehen ein bisschen joggen und die haben eben keinen Hardbody. Und andere, die kontrollieren ihr Essen von morgens bis abends, gehen jeden Tag 3 Stunden ins Studio und abends noch laufen und die haben eben einen Hardbody. Und so ist der Körper auch ein perfektes Bild dafür, wie sich Leistung in Ergebnisse transformiert. Und er ist auch ein Bild dafür, und das ist allerdings eine Lüge, dass wir erreichen können, was wir wollen. Die ganzen Fitnessstudios jetzt erzählen Ihnen ja, wenn Sie nur hart genug trainieren und nur genug wollen, dann erreichen Sie auch, was Sie können. Aber wir merken gerade an unseren Körpern auch, dass das eben nicht so ist. Wir haben alle eine gewisse Disposition. Der eine ist ein bisschen magerer und kann nicht gut Muskeln aufbauen, der andere ein bisschen kräftiger, kann nicht gut fettlos werden und wir werden älter, wir werden schwächer und so weiter. Und das spiegelt sich auch in unserer Gesellschaft wieder. Auch da haben wir nicht alle die gleichen Startpositionen und nicht alle die gleichen Talente, aber die Ideologie des Hardbodies tut so, als könnten wir alles egalitär aus eigener Leistung erreichen.
Und damit wird dann die unfitte Person zum selbstverschuldeten Loser. Wir haben jetzt den Hardbody also ein bisschen charakterisiert oder kennengelernt als einen Körper, der stark ist, der fit ist, der tatkräftig ist, einer, der allen Zumutungen dieser Welt trotzt und sich nach außen hin abkapselt. Da könnte man ja fragen, was ist eigentlich problematisch an diesem kernigen Ideal? Ist doch eigentlich tatsächlich ganz vorbildhaft, so ein Körper. Und ein ganz wesentlicher Punkt scheint mir da zu sein, Sie haben das vorher auch schon angesprochen, dass der ideale Hardbody ein beziehungsloser Körper ist, also einer, der sich so weit abkapselt, dass er eben zum Körper Panzer wird, dass er nicht mehr in Dialog mit anderen und seiner Umwelt steht, sondern einem Schild gleich nur für sich alleine glänzt. Der Hardbody, könnte man sagen, ist also ein Narziss. Ist das sein Drama?
Ich glaube, dass das ein großes Drama ist, weil sich darin die Beziehungslosigkeit des Hardbodies auf eine auch für ihn ganz unangenehme Art und Weise zeigt. Der Hardbody ist von außen geschlossen oder wie der Philosoph Baudrillard sagte, wie mit einem Make-up überzogen. Dieses Make-up, das wenden wir auch technisch an, wenn wir auf Instagram etwa über unsere Fotos Filter legen, sozusagen eine spiegelnde Schicht über den Hardbody legen. Und Narzissmus heißt ja, ich möchte von anderen begehrt werden, ihr Begehren aber nicht erwidern. Sobald ich mich aber mit anderen Narzissten in einer Gesellschaft befinde, muss das notwendigerweise zu einer Frustration führen. Denn jeder will begehrt werden, aber kein Begehren zurückgeben. In Konsequenz entwerfen die Narzissten ihre Körper eben als Körper, die eine spiegelnde, glatte Oberfläche haben, die das Begehren des anderen provoziert, aber an sich abprallen lässt, auf den anderen zurückwirft, ohne eigenes Begehren zurückzugeben. Und das führt zu den bekannten Formen der Verstrickung in narzisstische Selbstbespiegelung, die den Menschen notwendigerweise frustrieren muss, weil sie ihm gar nicht die Anerkennung schenken kann, die er damit ja sucht. Und wir sehen daran ein großes Problem, das sich darin äußert, dass wir über das Aussehen unserer Körper von anderen wertgeschätzt werden wollen, anstatt darüber nachzudenken, wie wir mit unseren Körpern Beziehungen stiften können zu anderen, die tatsächlich sinnvoll sind. Und die Beziehung, die der Hardbody schafft, ist eine reine einseitige Blickbeziehung. Und das macht ihn zum narzisstischen Körper.
Ja, und noch dazu stelle ich mir auch die Wahrnehmungs- und Erlebniswelt aus so einem in sich verkapselten Hardbody sehr einseitig und in einer gewissen Weise auch armselig vor, denn er muss ja alles Stereotyp Weibliche verdrängen, also auch das sich anderen öffnen, das füreinander Dasein, das Weichsein, das Zärtlichsein, all das kann es ja nicht geben. Er ist sozusagen ein armer und vielleicht auch ein heimlich sehnsüchtiger Körper.
Ich glaube, dass man sich das in zwei Schritten ganz gut vorstellen kann. Die psychologischen Leiden des Hardbody sind, glaube ich, sehr gut beschrieben worden in psychologischen Studien von dem Sigmund Freud, der ja ganz gut gezeigt hat, wie die Tabuisierung der Körperbereiche, der Verschluss des Körpers zu einer Kleiderpuppe, seine Abtrennung, die Unterdrückung von Leidenschaften und Begieren, der Verschluss dieses inneren Auslandes zu ganz starken psychologischen Störungen und Leiden führt, wie also Depressionen, Hysterie und diesen ganzen Krankheiten, die Freud nennt. Und wir sehen in einer zweiten Stufe eben, wie stark Menschen auch an dieser narzisstischen Selbstverstrickung leiden, die dadurch entsteht, dass sie diesen Hardbody eben nicht mehr nur, wie noch bei Freud, als eine kleine Puppe, die sozusagen stumm ist und alles leidend erträgt, inszenieren, sondern auch als etwas, der selber für sich gesehen werden will und wertgeschätzt werden will und sich damit sozusagen noch im zweiten Bereich schaffen, indem sie sich dem im Wettbewerb stellen müssen. Das ist ja so, dass moderne Menschen das Problem haben, dass jeder um seiner Selbstwillen beliebt werden will. Aber wenn ich mein Selbstwillen geliebt werden will, brauche ich den anderen, der mir das sagt, kann ich mir sozusagen nicht selber sagen, wie es etwa der Fall wäre, wenn ich aufgrund allgemeiner Qualitäten, Tugenden oder was weiter geliebt werden oder liebenswert sein wollen würde. Der Körper bietet sich eben wunderbarerweise an für diese Bestrebungen nach Wertschätzung, weil es da immer darum geht, mich als etwas allgemein Liebenswertes und auch als etwas Besonderes zu zeigen. Und diese Doppelfunktion erfüllt nichts an mir so gut wie mein Körper. Ob ich schlau oder blöd bin, das sieht man mir nicht so gleich an. Kreativ oder unkreativ sieht man nicht. Ob ich einen Hardbody habe oder nicht, das kann man sofort sehen. Und der Hardbody ist einerseits etwas allgemein Gutes, insofern er den allgemein Schönheitsidealen entspricht. Er ist aber auch individuell, weil er immer mein eigener individueller Körper ist. Und diese Verschränkung an Allgemeines und Individuelles, der sich moderne Menschen gegenübersehen, lässt sich im Hardbody oder im Körper besonders leicht erfüllen. Und gerade das macht ihn so attraktiv. Gerade das führt aber auch dazu, dass wir uns permanent überlasten, damit einem Körperideal nachzueifern, dem wir ja gar nicht entsprechen können.
Das erklärt also, warum die Regentschaft dieses Ideals so stark wirkt. Jetzt haben wir also gesehen, warum der Hardbody-Kult für die Hardbody-Besessenen zum Problem werden kann. Aber natürlich wirkt dieses Körperideal auch auf alle, die an diesem Ideal eben kräftig scheitern. Also der Hardbody beschämt Softbodies. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Verwobenheit des Hardbodies mit der Kapitalismusgeschichte und gesehen, dass kapitalistische Gesellschaften eben sehr stark dazu neigen, Softbodies als Verkörperung selbstverschuldeter Schwäche zu lesen. Was aber genau bedeutet jetzt diese Beschämung für die soziale Existenz von Menschen mit dickem, mit altem, mit krankem Körper?
Es ist eine permanente Abwertung. Wir sind ja mit unseren Körpern andauernd den Blicken anderer Menschen ausgesetzt. Und genauso wie der eitle Gockel mit seinem Hardbody mit geschwollener Brust durchs Freibad stolziert und sich fragt, wie sehen mich die anderen Menschen, und dabei appliziert auf das Körperideal, denken sich auch Menschen, die dem Ideal nicht entsprechen, wenn sie rausgehen. Wie sehen mich andere Menschen? Die müssen sozusagen gar kein negatives Wort hören. Das muss gar kein Schülerblick fallen. Es reicht, dass sie sich von anderen gesehen fühlen und dieses gesehen fühlen vergleichen mit dem Ideal, das es gibt und von dem sie wissen, dass sie dem nicht entsprechen. Und schon fühlen sie sich beschämt. Sie fühlen sich gesehen, wie Sartre sagt, und dadurch abgewertet und beschämt. Und deswegen wäre es eigentlich im Sinne einer zivilen Gesellschaft, dass sie es ihren Mitgliedern erlaubt, einerseits ihrer Selbstliebe nachzukommen, aber auf eine Art und Weise, dass damit andere Menschen nicht beschämt werden. Deswegen müssen wir dringend Körperideale abschaffen oder drastisch einschränken, weil so wie sie jetzt herrschten, sie jeden Menschen beschämen, der die ihnen nicht entspricht, sofern er sich gesehen fühlt, und es ist eben immer so, weil wir das Haus verlassen.
Es gibt eine Bewegung seit längerem, die Body Positivity Bewegung, die versucht eben genau dieses Körperideal des Hard Bodies zu überwinden. An der nehmen sie sich ein Beispiel und schlagen eben im Namen dieser Bewegung sozusagen vor, lasst uns also diese Hard Body Norm überwinden. Aber was genau kann das eigentlich heißen? Also wie könnte eine Gesellschaft aussehen, die eben auch andere Körper feiert, begehrt, umwirbt?
Sie wüsste vor allen Dingen, also da geht eben auch der Hardbody, die Softbody-Bewegung, ja, oder die Body-Positive-Bewegung nicht weit genug. Die gehen ja auch darauf hinaus, wie er im Körper aussieht. Ja. Wir müssen davon verabschieden, Körper danach zu beurteilen, wie sie aussehen, und eher daraufhin achten, wie sie mit anderen Körpern in Beziehung sind. Denn das ist ja, glaube ich, genau das, was auch den grotesken Körper gegenüber dem dicken oder positiven Körpern heute auszeichnet. Auch die Positivbewegung heute feiert ja keine grotesken Körper. Auch der sind ein bisschen dicker, aber auch glatt und auch abgerissen, auch sozusagen sich dem Auge anbietend.
Da könnte man jetzt auch die B- bzw. Enthinderungsbewegung noch dazu denken, und dann sieht das ein bisschen anders aus.
Das stimmt, das müsste man dadurch erweitern, im Hinblick darauf, dass wir Körper als Körper denken, die mit anderen in Beziehung sind. Und dann ändert sich eben auch unser Blick auf uns. Dann fängt, wie ich eben gesagt habe, unsere Freiheit nicht mehr bei uns selbst an, sondern beim anderen. Und damit ändert sich das gesamte Sozialgefüge. Wenn Sie sich das erste fragen, was will eigentlich ich und wie komme ich dann, wie setze ich mich durch? Und wenn Sie sich fragen, was will der andere von mir? Was bin ich ihm schuldig? Verändert sozusagen der Blick auf unseren Körper als Teil eines Netzes mit anderen Körpern unsere gesamte Sozialstruktur.
Sie stellen den Hardbody in Ihrem Essay ja auch als ein Phänomen der Liquid Society, also der verflüssigten Gesellschaft, dar. Und die verflüssigte Gesellschaft ist eben eine, in der Solidarstrukturen sehr stark abgebaut worden sind. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, wie wir den Hardbody-Kult überwinden könnten, müssen wir dann nicht im Umkehrschluss auch darüber nachdenken, was eigentlich eine Solid Society sein könnte, also nach einer gefestigten Gesellschaft fragen? Und was müssten das dann für Strukturen sein, die so eine Solid Society aufweisen würde, damit wir uns eine Abkehr vom Hardbody-Ideal überhaupt vorstellen und leisten könnten?
Es müsste eine Gesellschaft sein, die zum Beispiel gegenseitige Abhängigkeiten anerkennt und die aufhört zu glauben, Menschen hätten das, was sie erreichen, allein sich selbst zu verdanken. Die also auch anerkennt, wie wir in vielfältigen Beziehungen und damit auch Verantwortlichkeiten gegenüber anderen Menschen und auch anderen Lebewesen und der Natur stehen. Ich glaube aber nicht, dass wir zunächst einfach die Gesellschaft ändern müssen und dann können wir den Körper ändern, sondern dass unser Körper auch ein Mittel sein kann, um die Gesellschaft zu ändern. Denn wenn es stimmt, dass soziale Strukturen Körper formen, können auch Körper soziale Strukturen formen, eben im Umkehrschluss. Und ich glaube, dass beides passiert. Wir müssen uns einerseits als Gesellschaft anders aufstellen, etwa die Probleme, die sich uns stellen, wie den Klimawandel, können wir nicht lösen, indem jeder nur von sich selbst ausgeht. Und wir müssen aber auch unseren Blick auf uns selbst als Körper, die mit anderen Körpern verbunden sind, ändern und unterstützen damit eine Veränderung einer Gesellschaft hin zu mehr Solidarität, also Rücksichtnahme, Verantwortung übernehmen für die Auswirkungen des eigenen Handelns, die es auf dem anderen hat, und Verantwortung übernehmen für das, was man anderen Menschen schuldet.
Ich denke, viele von uns können sich ziemlich gut wiederfinden in diesem paradoxen Selbstverhältnis, das wir eingangs angesprochen hatten. Also einerseits versuchen wir irgendwie, unsere Körper in Richtung Hardbody zu trimmen, gehen diesem Ideal also voll auf den Leim. Auf der anderen Seite erklären wir aber den gesellschaftlichen Druck dazu für schlecht. Wie können wir jetzt aus diesem Paradox rauskommen?
Ich glaube, wir könnten uns das nächste Mal überlegen, wenn wir über unsere Körper liebenswert sein wollen, dann merken wir relativ schnell, dass die Art und Weise, wie unser Körper aussieht, nur in einem sehr geringen Maße dafür sorgt, liebenswert gefunden zu werden, weil es eben auch dazu führt, dass wir uns in der narzisstischen Selbstbespiegelung verstricken. Jeder weiß aber, dass Körper auch die Quelle sein können für Verbindungen, die wir mit anderen Menschen eingehen, die sinnhaft und schön sein können. Also der Körper ist zunächst einmal eine Quelle eines gemeinsamen Erlebens, das Verbindungen stiftet. Und über das gemeinsame Erleben, also das Mitmachen, das Zusammenmachen mit dem anderen, entwickeln wir vielleicht auch ein stärkeres Gespür dafür, wie unser Körper mit anderen Körpern zusammenhängt, indem wir mit ihm interagieren. Zweitens können wir aber auch sehen, dass viele der Dinge, die wir tun, um einen Hardbody zu haben, Dinge sind, die während wir sie tun, in ihrem Geschehen den Körper öffnen, auf ein anderes hin, also auf andere Körper hin, aber auch auf die Umwelt hin, mit denen wir interagieren. Ich bin zum Beispiel ein leidenschaftlicher Rennradfahrer. Wenn ich auf meinem Rennrad sitze und es klappt gut, dann merke ich aber, wie ich sozusagen mit der Maschine, ich bin dann sozusagen mit den Schuhen in die Pedalen eingeklickt werde, mit der Maschine eins und das Fahrrad mit der Straße und die Straße mit der Landschaft und mein Körper mit dem Wind und so weiter. Das heißt also, meine Körpergrenze löst sich auf und wird eine Art Gesamtsystem, das mit Maschine und Umwelt sich verbindet und damit die Körpergrenze auflöst und überwindet. Und ich glaube auch, dass die Leute, die wie ich jetzt auch gleich, mit dem wir gesprochen haben, jeden Tag ins Studio gehen, um so ein Hardbody zu haben, das auch nicht nur tun können, um auf eine gewisse Art und Weise auszusehen, sondern auch um bestimmte Erlebnisse zu haben. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der etwas Sport macht, auch weiß, dass es neben dem Effekt während des Sportens auch diese psychische Funktion gibt, die einerseits sich biologisch beschreiben lässt, die sich aber auch kulturell beschreiben lässt, als die Möglichkeit, eine ganze Reihe von Emotionen, die im Prozess der Disziplinierung des Körpers und unterdrückt worden sind, wieder auszunehmen, indem wir etwa, wenn wir auf der Hantelbank drücken und stemmen und so weiter, nicht empathisch und nicht rücksichtsvoll sein müssen, sondern etwa auch das, was wir an aggressivem Potenzial haben, ausleben können.
Dann kann Sport also auch ein Quell einer ganzheitlichen Selbst- und Welterfahrung sein. Herzlichen Dank, Björn Fedder, für dieses angeregte Gespräch.
Ich danke herzlich. Vielen Dank.
Und wenn Sie vertiefend weiterlesen wollen, sei Ihnen Björn Fedders Essay empfohlen. Solidarische Körper heißt er und ist bei Büchner erschienen.